Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Gleich eine Stimme aus Israel von Dror Mishani, einer der bekanntesten Autoren dort, berühmt vor allem durch seine Kriminalromane ist er, die auch alle auf Deutsch erschienen sind. Jetzt aber lesen wir etwas ganz anderes von ihm, Fenster ohne Aussicht, ein Tagebuch aus Tel Aviv. So heißt sein neuestes Buch, ein Kriegsprotokoll seit dem 7. Oktober 2023, Tag 1 des Überfalls der Hamas. Nun war am Wochenende erneut ein tödlicher Angriff auf den Golanhöhen, mutmaßlich durch die Hisbollah. Wir waren davor mit Dror Mishani verabredet, mit ihm in Tel Aviv verbunden. Meine erste Frage bezieht sich also nicht auf den jüngsten Anschlag, sondern auf den 7. Oktober. Guten Tag, Herr Mishani.
Yes, it was a terrifying day. I'm sure it was more terrifying to live it in Israel, but for me it had a different dimension because I was far away.
Ja, das war ein schrecklicher Tag. Und diesen Tag in Israel zu erleben, wäre sicherlich noch viel schlimmer gewesen. Für mich war das ja eine andere Dimension. Wie Sie schon gesagt haben, war ich in Frankreich, in Toulouse. Aber die ersten Nachrichten, die ich dazu erhalten habe, war eine Textnachricht von meiner Frau, die nur geschrieben hat, es ist was Furchtbares passiert. Und ja, dass sie sich im Schutzbunker oder im Schutzraum des Hauses versteckt hielt und dass es überall Sirenen gab, dass Raketen flogen. Die ersten Nachrichten, die ich dann wirklich gesehen habe, waren auf dem Telefon. Und da hieß es auch erst nur, es würden Raketen abgeschossen werden. Und da dachte ich zunächst, ja, das kennen wir ja schon. Das passiert ja öfter. Es ist nicht schön, aber es passiert öfter. Das ist sozusagen der normale Krieg, in Anführungszeichen. Aber dann kamen die ersten Nachrichten, dass die Hamas in Kibbuze eingedrungen war, in Häuser, dass es Entführungen und Tötungen gegeben hat. Und dann 3 Stunden, nachdem es losging, war mir klar, dass es was total anderes, was komplett Neues ist, das wir so noch nie erlebt haben. Ich habe dann auch in mein Tagebuch geschrieben, dass ich sofort den französischen Herausgeber anrief und ihm sagte, La Grande Guerre a commencé, der große Krieg hat angefangen. Also ich habe das richtig gefühlt, dass dieses Eindringen auf israelisches Territorium ganz schwere Konsequenzen haben würde, dass es eine neue Dimension ist und dass auch Israel sicherlich bald einen Rückschlag beginnen würde innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen. Deswegen verspürte ich sofort den Drang, nach Hause zu gehen. Ich wollte bei meiner Familie sein. Meine Kinder waren 14 und 15 Jahre alt und es war wirklich hart, so weit weg von ihnen, das alles zu erleben. Und anfangs existierte auch noch die wirkliche Angst, dass die Hamas vielleicht bis nach Tel Aviv vordringen könnte. Also die Nachrichten verursachten wirklich echten Stress. Ich habe dann mit meiner Frau darüber gesprochen, wie es wäre, sich dann zusammen im Keller zu verstecken und ich wollte einfach so schnell wie möglich nach Hause.
Die ersten Einträge in Ihrem Tagebuch, Herr Mishani, sind entsprechend dramatisch. Sie wollen sofort nach Hause, es gehen aber keine Flüge, dann ergattern Sie einen. Aber noch im Flugzeug entwerfen Sie einen Zeitungsartikel, einen, ja, pazifistischen Text, einen Appell an Ihren Staat, nicht sofort mit aller Härte zurückzuschlagen, nicht anzugreifen, das Gespräch zu suchen, sofort einen Geisel-Gefangenen-Austausch anzubieten. Ich habe das doch sehr verblüfft gelesen, offen gestanden. In Israel, in der halben freien Welt, haben doch Menschen mit völlig verständlicher Wut aufs Erste reagiert. Jetzt hat die Hamas ihr wahres Gesicht gezeigt, jetzt müssen wir sie endlich zerschlagen. Und Sie, Herr Mishani, reagieren in diesem Moment so besonnen. Wie erklären Sie sich das heute auch vielleicht sich selbst? Ich habe es spontan bewundert, aber ehrlich gesagt nicht verstanden in dem Moment.
You know, one explanation can be that I was far from what happened.
Ja, eine erste Erklärung dafür ist vielleicht, dass ich weit genug weg war von dem Geschehen. Und Sie beschreiben den Artikel, als ich zurück war, habe ich das ja auch in meinem Tagebuch geschrieben, dass ich meiner Frau als erstes den Artikel gezeigt habe und sie gesagt hat, na, das solltest du vielleicht nicht veröffentlichen, denn in Frankreich hast du das nicht so erlebt wie wir hier. Aber das ist nicht die einzige Erklärung. Eigentlich sehe ich mich nicht als einen besonders weitblickenden Menschen, aber ich habe damals die Nachrichten täglich verfolgt und ich habe erkannt, dass es eine Niederlage für die israelische Armee war, wie sie sie noch nie erlebt hat. Und dass so etwas vergangene Traumata erweckt als Nation, das Narben wieder aufreißen von europäischen Massakern, die das Volk erlebt hat. Und gleichzeitig habe ich erkannt, dass jede Art von militärischer Reaktion darauf, die Situation nur verschlimmern wird und dass diese Reaktionen kommen würden, dass das die Situation sowohl für uns als auch für die Palästinenser verschlimmern würde. Ich habe jetzt nicht direkt einen Friedensvertrag gefordert oder auch nicht, dass man jetzt stillhält und gar nichts macht. Ja, man muss schon gegen die Hamas kämpfen, aber diese Art der Reaktion, die totale Zerstörung, da fehlen jetzt Sätze, wir müssen sie von der Landkarte wischen, wir müssen Gaza ausradieren. Solche Sachen wurden öffentlich gesagt. Und das war die Linie der Regierung. Und da habe ich eben gesagt, nein, stopp, nicht zerstören, erst mal nachdenken. Wir brauchen Tage, vielleicht Wochen, um zu trauern, um den Schmerz zu verarbeiten. Aber dann müssen wir nachdenken, wie wir die Hamas sinnvoll bekämpfen können und eben nicht alle palästinensischen Menschen. Schließlich müssen wir ja koexistieren. Das ist die einzige Chance, die wir haben, die einzige Lösung. Und so ein totaler Krieg der Zerstörung ist weder gut für sie noch für uns. Als ich dann den Artikel für Haaretz geschrieben hatte, der erschien am 9. oder 10. Oktober, waren die ersten Reaktionen tatsächlich nicht besonders gut. Sogar gute Freunde haben mir gesagt, ja, das hättest du vielleicht nicht veröffentlichen sollen. Aber interessant ist, dass nur ein paar Wochen später viele von ihnen zu mir kamen und gesagt haben, ja, vielleicht hattest du recht, vielleicht hätte man gleich darauf hören sollen, was du gesagt hast, dass eben so riesige Teile von Gaza zerstört worden sind, dass dieser große Schmerz für die Zivilbevölkerung so immens ist und eben nicht nur die Terroristen der Hamas getroffen hat.
Inflicted pain on a lot of civilians in Gaza, not just on Hamas terrorists.
Über diese ersten Wochen nach dem Massaker, da schreiben Sie auch, alles ist anders, nichts sei mehr wie vorher, nichts würde mehr so sein wie früher. Und Sie zweifeln auch an Ihrem Beruf als Schriftsteller. Was hätte es noch für einen Sinn, Kriminalromane zu schreiben, in denen Menschen fiktiv umgebracht werden, wenn in der Realität Menschen auf offener Straße abgeschlachtet werden? Das muss ja schrecklich für Sie gewesen sein, Herr Michani.
Yes, I think that, you know, a lot of things were destroyed on October 7th. I mean, mainly.
Ja, ich denke, vieles wurde am 7.10. zerstört. Vor allem natürlich in erster Linie das Leben von Menschen, Menschen, die ihre Häuser verloren haben und so weiter. Aber es gab auch kleinere Verluste, wie meinen oder den vieler Israelis, die ihre Art, privat für sich zu leben, verloren haben. Das Gefühl, sein Leben so führen zu können, für sich einfach vor sich hin, dass es eben nicht Teil eines größeren nationalen Lebens ist. Und er hat sich die Frage gestellt, wie können wir unser Leben wie vorher weiterleben? Für mich hat sich das beim Schreiben manifestiert. Ich war gerade dabei gewesen, einen Thriller zu schreiben über eine Mutter-Sohn-Beziehung. Dann habe ich mich gefragt, was ist das? Was mache ich hier? Das interessiert doch keinen Menschen. Und ehrlich gesagt interessiert es mich selber auch nicht. Wie kann ich über die Geschichten von ausgedachten Leuten schreiben, wenn um mich herum sich echte Tragödien abspielen, echte Menschen? Also diese massenhaften Tode, erst der Israelis und dann der Palästinenser. Und das ist auch eine Frage des Genres. Im Krimi, ein Genre, das ich sehr mag, sind das Romane, wo es darum geht, einen Tod zu verstehen, Nachforschungen anzustellen zu einem Tod, die Umstände zu klären, wie es dazu kommen konnte. Und plötzlich war ich umgeben von Leichen und von Massenmord. Und da stellt sich die Frage, was ist so ein Genre überhaupt noch wert? Also, man sollte doch nicht über einen einzelnen Toten schreiben, sondern sollte über Massenmord schreiben, über die Situation in der Region und nicht über solchen Kleinkram. Und darum habe ich dann aufgehört, meinen Roman zu schreiben. Aber zum Glück hatte ich eben dieses Tagebuch angefangen, denn ohne Schreiben wäre ich wohl verloren gewesen.
And luckily, instead, I started writing this journal, because without writing completely, I think I would have been lost.
Sie haben sich dann die Literatur aber doch zurückerobert, Herr Michani. Sie schreiben im Tagebuch von einer Begegnung mit einem Mann. Sie erkennen ihn in Tel Aviv als eine der Geiseln und er bittet sie inständig, ihn nicht zu verraten. Er sei geflohen, auf Zeit aber nur. Er wolle zu den anderen Geiseln zurückkehren. Er müsse wieder zurückkehren. Als ich das las, dachte ich, was lese ich denn hier? Ist ja unglaublich, davon hat man ja noch nie gehört. Und wenige Seiten später enthüllen sie, dass es nur eine ausgedachte, eine fiktive Geschichte sei. Ich bin voll drauf reingefallen. Was haben Sie sich denn dabei gedacht?
So you're right. I mean,
ja, Sie haben recht. Es gab wirklich einen Moment nach dem 7. Oktober, wo ich dachte, jetzt ist die Literatur für mich verschwunden. Und dann habe ich eben dieses Tagebuch geschrieben und an einem Tag kam mir dann die Idee für diese Geschichte. Ein paar Wochen nach Kriegsbeginn hatte ich diese Nachrichten einfach so satt und die Art, wie sie geschrieben waren. Den Autoren war immer alles komplett klar. Es haben ja vor allem Generäle angefangen, die Hauptartikel zu übernehmen und zu sagen, es ist so, wir müssen Gaza zerstören, wir müssen Hisbollah zerstören, wir wissen genau, wie es geht, so und so gehen wir vor. Und diese Gewissheit, da habe ich gedacht, ich brauche einfach diese Ambivalenz der Literatur, diese Unsicherheit, dass eben nicht immer alles so klar ist. Und ich hatte diese Idee für eine Geschichte, die ganz klar diese Ambivalenz spiegeln kann. Ja, vielleicht gibt es wirklich jemanden, der so eine Geisel getroffen hat. Vielleicht ist er auch nur besessen von der Idee, von dem Thema, wie wir ja alle im Prinzip besessen sind, wie uns das alle verfolgt, dieses Thema, dass ja auch gut so ist, dass wir sie nicht vergessen. Also diese Geschichte hat für mich aber auch den Gedanken des Zusammenlebens wieder in den Kopf gerufen und drückte halt aus, wie verfolgt ich mich auch selbst von dieser Angst um die Geiseln gefühlt habe. Ich wusste zuerst nicht, wie ich damit umgehen soll. Und anfangs wollte ich die Geschichte auch gar nicht veröffentlichen, weil ich dachte, vielleicht sagt man mir dann, es ist aber nicht erlaubt, über die Geiseln zu schreiben und das ist vielleicht pietätlos oder was auch immer. Aber tatsächlich ist es dann so, dass diese Geschichte als einziger Teil meines Tagebuchs auch wirklich auf Hebräisch erschienen ist, in einer Kurzgeschichtensammlung. Und tatsächlich wurde diese Anthologie dann auch attackiert dafür. Also, dass es eben jetzt nicht Zeit sei für Literatur über Krieg. Dass es eigentlich praktisch nicht erlaubt wäre, jetzt überhaupt Literatur zu verfassen. Und das hat mich ziemlich wütend gemacht, weil die Bedeutung der Literatur ist nicht zu unterschätzen. Auch die Funktion, gerade gegenüber so einem Chor der Gewissheit wie dieser Generäle, die überall erklären, dass sie genau wissen, wie es geht. Da braucht man etwas Sensibleres wie die Literatur, etwas, was unterschwelliger ansetzt, was nicht immer so sicher ist, was ambivalent ist. Und das ist sehr wichtig für uns jetzt in dieser Situation.
Yes, maybe more ambivalent, not always knowing, that I think is quite important for us now in this moment.
Dieses Tagebuch nun, Herr Meschani, erscheint nur auf Deutsch zunächst. Es sind dann noch Übersetzungen in Frankreich und England angekündigt, aber es erscheint nicht auf Hebräisch, also erstmal nicht in Israel. Ist es auch für dieses Dokument der Zeitgeschichte, wenn man es so nennen kann, zu früh?
I think maybe it's one of the reasons.
Ja, ich denke, das ist einer der Gründe. Aber der erste Grund ist ein persönlicherer Grund. Ich schreibe ja normalerweise Krimis und da bin ich es überhaupt nicht gewohnt, mich selbst so in meinem Text zu offenbaren. So viel über mich selbst zu schreiben, sonst geht es um Mord und Totschlag und wie ein Fall gelöst wird. Und das ist wirklich der intimste Text, den ich bisher geschrieben habe. Ich schreibe darin auch über meine Frau, über meine Kinder, meine Mutter, meinen Bruder, meine Schwester und so weiter. Und ich muss sagen, ich hatte schon ein wenig Angst davor, so einen Text zu schreiben, wenn den dann Leute lesen, die mich kennen, denen ich dann auf der Straße begegne. Da war das leichter, das auf Deutsch, Französisch oder Spanisch zu veröffentlichen, sodass ich dann nicht in einem Café Leute treffe, die mich jetzt ansprechen darüber, was ich über mein Leben oder meine Träume geschrieben habe. Denn ich schreibe auch über meine Träume. Ich hatte auch ein bisschen Angst, was die Reaktionen auf solche Attacken sein könnten. Ich schreibe ja durchaus auch politisch. Also ich veröffentliche politische Artikel in Haaretz, aber dieses Tagebuch nimmt eine Position gegenüber dem Krieg ein, bei der ich mir nicht sicher bin, wie sie in dieser Zeit aufgenommen werden würde. Also eine bestimmte Distanz, eine Ironie, eine Kritik, all diese Dinge. Ich denke, ich warte noch ein paar Monate und werde dann mal sehen.
So I think I'll wait for a few months and then I'll see.
Knapp ein halbes Jahr umfasst das Tagebuch bis zum März 2024. Der große Krieg ist ausgeblieben in Tel Aviv. Für Sie und Ihre Familie läuft das Leben wieder halbwegs normal. Aber die Zweifel werden immer größer, auch öffentlich lauter, ob die israelische Militärstrategie die Hamas wirklich in die Knie zwingt oder nicht nur alles noch schlimmer macht. Wenn Sie jetzt, Herr Meschani, durch dieses Fenster ohne Aussicht blicken, wie Sie Ihr Buch genannt haben oder wie es auf Deutsch heißt, ist es immer noch völlig dunkel oder gibt es doch eine Aussicht, irgendeinen Lichtblick?
First, I'm not sure the big war hasn't started. I mean, we don't know yet.
Also erstens bin ich mir nicht sicher, dass der große Krieg wirklich nicht kommt oder gekommen ist, da kann man sich momentan nicht sicher sein, denke ich. Es gab einen Moment im Tagebuch, den ich im Flugzeug geschrieben habe, an dem ich an meinen 16-jährigen Sohn denke. Das war auch wirklich ein ganz konkreter Moment der Angst. Was wäre, wenn mein Sohn in diesen Krieg geschickt wird? Wenn der Krieg noch länger dauert, wenn er 2, 3, 4 Jahre dauert. Und das war am zweiten Tag des Krieges, da dachte ich noch so, nein, nein, wird er schon nicht, das wird schnell vorbeigehen. Aber dann habe ich an die Ukraine gedacht und dachte, vielleicht dauert es doch länger. Und 10 Monate später haben wir immer noch Krieg. Und die Bedrohung eines größeren regionalen Krieges ist nach wie vor vorhanden. Also die Kriege starten vielleicht mit einem Knall, werden dann aber immer größer und größer. Ich sehe uns nicht außer Gefahr eines großen Krieges. Was in den letzten 10 Monaten passiert ist, ist außerdem schlimm und katastrophal genug, damit wir uns ändern, damit wir anfangen, uns zu ändern. Ich sehe Israel momentan als ein Land ohne Horizont. Die meisten Politiker bei uns, fast alle, denken überhaupt nicht mehr an die Möglichkeit einer Koexistenz. Sie denken nur noch, wie können wir sie schlagen? Wie können wir Terroristen töten? Wie können wir den Terrorismus zerschlagen? Aber der Horizont, den wir zum Überleben brauchen, ist nur eine Koexistenz. Entweder in 2 Staaten oder in einem. Es gibt keinen anderen Weg. Aber es gibt eben momentan kaum, fast keine Politiker, weder in der Regierung noch in der Opposition, die versuchen, sich das überhaupt nur vorzustellen. Natürlich ist es schwer, jetzt von so etwas zu träumen wie einer friedlichen Lösung, einem Horizont. Aber in so einem historischen Moment ist das ungemein wichtig, das Unmögliche zu imaginieren, sich das Unmögliche vorzustellen. Sonst wird der Krieg solche Dimensionen annehmen, so ausarten, dass wir alles verlieren werden, dass wir alle alles verlieren werden, unsere Familien, unsere Kinder. Oder wir sehen eben den Horizont, aber zu wenige Israelis versuchen das momentan. Vielleicht kann die Literatur da ein bisschen helfen. Vielleicht sollten intellektuelle Autoren, Wissenschaftler in den Diskurs einsteigen, statt nur den Generälen zu überlassen. Dass man sich eben versucht, diesen unvorstellbaren Traum vorzustellen und ein Fenster zu öffnen, aus dem wir dann wenigstens etwas Licht sehen können.
Imagining this unimaginable dream and open a window in which, you know, we'll see some light.
Danke Ihnen, Herr Michani, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Thanks, Mr. Michani, for this conversation.
Thank you very much, Mr. Scholl. Thank you for inviting.
Und Fenster mit Aussicht, das Tagebuch aus Tel Aviv von Dror Michani ist jetzt im Diogenes Verlag veröffentlicht, in der Übersetzung aus dem Hebräischen von Markus Lemke. Unser englisches Gespräch haben wir vor einigen Tagen aufgezeichnet. Marei Amir hat es übertragen. Auch ihr besten Dank.